Inga, Inga, wer ist Inga?
Ich lebe in St. Peter-Ording, also ich sag mal 800 Kilometer nördlich von wo ich geboren bin.
Die kennt das von innen, die kommt jetzt nicht mit was Verrücktem um die Ecke.
Ich nutze immer 6 Schritte und jedem Schritt ist so ein methodisches Set zugeordnet.
3 ganz praktische Sachen, die ich reinnehmen kann.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo, liebe Inga und nicht lieber Jürgen. Das ist für diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig hören, ein ungewöhnlicher Start. Hallo, liebe Inga.
Hallo, liebe Sabine.
Wir beide sind heute zusammen und ich freue mich mega, weil ich von dir noch gar nicht so viel weiß. Wir haben jetzt natürlich vor der Aufnahme ein bisschen gequatscht. Aber was ich weiß, ist, dass du dich ganz schwerpunktmäßig auch mit dem Thema Design Thinking beschäftigst. Und das ist auch der Grund, warum Jürgen und ich gesagt haben, cool, lass mal mit Inga reden. Weil das natürlich ein Thema ist, was, glaube ich, wüsste niemanden, der im Training unterwegs ist, dem das nicht schon begegnet ist. Was, glaube ich, sehr verschieden besetzt ist und was ich mega spannend finde und deshalb sage, lass mal da einen Einblick rein gewinnen, wie du es nutzt und wie es vielleicht sogar in Trainingskonzepte, die nicht mit dem Schwerpunkt Design Thinking unterwegs sind, eingeflochten werden kann. Das ist so mein Ziel im Gespräch mit dir. Hast du gleich noch eine Ergänzung, wo du sagst, hey Sabine, da sollten wir aber auf jeden Fall auch drüber reden?
Nö, lass mal so anfangen.
Ja. Sehr schön. Und natürlich sind jetzt alle erstmal neugierig, Inga, Inga, wer ist Inga? Und ich habe im Vorfeld ein bisschen gestalkt und habe so ein paar lustige Dinge gefunden. Also du machst selber einen Podcast, da haben wir auch gerade schon vorher drüber gequatscht, als noch nicht die Mikros an waren, über die Kombination aus Leadership und Kino, also Filme. Mhm. Das finde ich sehr cool. Dann habe ich aufgeschnappt und weiß gar nicht, ob es der aktuelle Stand ist, dass du 3 Kinder hast. Vielleicht sind es mittlerweile sogar mehr.
Gott sei Dank sind es immer noch 3.
Okay. Da habe ich immer größte Hochachtung. Ich habe 2 und denke dann immer so, okay, das dritte auch noch, wow. Und ich weiß oder glaube zu wissen, dass du in einer Gegend wohnst, in der du nicht geboren wurdest. Das sind so mal 3
absolut
ganz lustige Puzzleteilchen. Erzähl mal was von dir.
Ja, also wenn, pass mal auf, ich fange mal mit den 3 Kindern an.
Oh ja, das finde ich super.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich, ich sage immer, ich habe 4 Männer. Und böse Zungen behaupten, es würde sie wundern, wenn es anders wäre bei mir. Genau. Und ich lebe in St. Peter-Ording, also ich sag mal etwa 80 Kilometer vor der dänischen Grenze, südlich der dänischen Grenze und ungefähr 800 Kilometer nördlich von wo ich geboren bin, nämlich in Tübingen und auch aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb. Und ja, man hört es dann unweigerlich an meinen Zischlauten, an den STs und SPs, die bei mir dann gerne mal in Sp oder ein Scht werden. Also ganz beliebt. Ich habe ein Warm-up, das ich total liebe im Design Thinking, How to Make Toast. Und wenn ich das erkläre, verfalle ich immer mal wieder auf den Toast.
Sehr gut.
Also im Englischen gelingt es mir, beim ST zu bleiben. Da wird es auch wirklich komisch klingen. Die Amerikaner dachten, ich habe mal 2 Jahre in den USA gelebt und die Amerikaner dachten ganz häufig, dass ich eine Französin bin, weil ich wohl so ein bisschen diesen Singsang habe. Aber ich habe es als Kompliment genommen und offensichtlich ist es mir da gelungen, meinen schwäbischen Akzent zu unterdrücken. Oder der wird als französisch wahrgenommen. Auch charmant. Genau. Und wenn ich jetzt Leuten als Trainerin oder als Moderatorin begegne, das ist eine ganz gute Frage. Es ist immer so ein bisschen, ja, was sage ich denen jetzt eigentlich? Weil es gibt ja entweder Menschen, die sind sehr offen, die sind sofort begeistert und denen muss man eigentlich gar nichts erklären. Die fragen dann höchstens, wie machst du das und wie gehst du vor? Und dann kann ich ganz konkret sagen, was ich für einen Ansatz habe, dass ich nicht versuche zu beraten, dass ich eher den Raum öffne, den Raum versuche zu halten, die Sicherheit herzustellen, die Menschen brauchen, um sich in so einem Raum auch öffnen zu können und um mit ungewohnten Arbeitsmethoden umzugehen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch welche, da merke ich relativ schnell, da ist so ein bisschen fast Furcht da oder entweder so zwischen Furcht und Belächeln. Und
beides kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm.
Genau, und da frage ich eher so, ich kenne ja diesen Klientel mittlerweile auch und mhm. ich weiß halt mittlerweile, was die in der Regel umtreibt. Mhm. Und dann frage ich, wie geht's Ihnen denn mit diesem oder jenem Thema? Und versuche mich da ein bisschen dran zu tasten. Und wenn ich das Thema finde, das für die gerade brennt, dann entsteht eine Offenheit für meine Art des Arbeitens. Weil dann kann ich sagen, oh, das passt zu dem, was ich mache. Also lassen Sie uns mal drüber sprechen. Mhm. Und was ich halt weiß, ist, dass viele der Leute, die mich nachher auch buchen, sind oft an einem Punkt, dass sie sind erfolgreich, merken aber, dass ihre Erfolgsrezepte aus der Vergangenheit nicht mehr unbedingt funktionieren. Ja. Und da kann ich auch fragen, kann ich sagen, passiert Ihnen Folgendes, kennen Sie das, erleben Sie das? Und wenn die dann ja sagen, dann entsteht so ein Vertrauen, die versteht mich, die sieht mich und ich kann mich dahin begeben, weil ich merkt, die versteht, wovon ich rede. Und natürlich hilft mir, dass ich aus einem Umfeld traditionell komme, das halt sehr Konzern, also ich war ja lange bei SAP, ich habe 13 Jahre bei SAP gearbeitet, war im Aufsichtsrat von der SAP und das gibt mir so ein bisschen einen seriösen Anstrich, glaube ich.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so eine vertrauensbildende Geschichte. Mhm. Ne? Die kennt das von innen, die kommt jetzt nicht mit was Verrücktem um die Ecke, ist so eine Methodengläubige, die uns jetzt missioniert, dass wir genau auf diese Weise einzig und alleine an sinnvolle und vernünftige Ergebnisse kommen. Das ist ja der Skeptiker-Teil. Ne? Also wir werden sicherlich genau diese Hintergründe noch anschauen, wo du so sagst, ne, belächeln. Das ist ja oft aus der Skepsis heraus. Das andere ist das Ängstliche im Sinne von, oh mein Gott, ich bin doch aber nicht kreativ oder ich hab doch bin doch gar nicht in sowas unterwegs, wo ich jetzt so Design klingt gleich so, weiß ich nicht, so gestaltend, ja, so malend womöglich sogar noch.
Genau, oh malen, Gott. Basteln.
Und da hast du sicherlich wieder einen anderen Teil, ne, wo du das beruhigen kannst. Aber ich fand auch, ich habe das mit SAP auch gesehen, als ich so gestalkt habe bei dir, ne? Und auch Thema Aufsichtsrat, auch als Frau übrigens, by the way. Das könnten wir nochmal einen separaten Podcast, glaube ich, drüber machen. Das war bestimmt interessant. Das ist zumindest meine Hypothese, die sofort entsteht. Und du bist aus diesem Feld SAP, bist du da eigentlich ganz raus oder bist du da auch noch mit drin?
Nee, da bin ich komplett raus.
Da bist du komplett raus.
Ja, also ich habe praktisch bis vor 13 Jahren bei SAP gearbeitet und war da auch, also ich würde sagen, bis vor 15 Jahren schwerpunktmäßig im betriebswirtschaftlichen Bereich. Also ich habe Produktmanagement für, das hieß Business Planning and Simulation gemacht. Also da geht es um strategische Unternehmensplanung und welche Hebel kann ich drehen, um meine Kosten zu senken, meine Umsätze zu erhöhen und welche rückwärtsblickenden Reporting-Tools stehen mir dafür zur Verfügung und was kann ich aber auch vorwärts vorausschauend vielleicht gestalten oder versuchen zu gestalten.
Also zeichnen, malen, basteln.
Genau.
Super spannend. Ich liebe das ja, wenn diese Dinge zusammenkommen. Weißt du, also das ist für mich immer ein ganz großes Pro, wenn jemand genau diese Seite hat, ne? Also strategisch, rechnerisch, sehr sachorientiert, faktenorientiert und so weiter. Und gerade wenn dann so eine Person ein Feld bestellt, was so in die ganz andere Richtung zumindest erstmal gesteckt wird, finde ich das unfassbar hilfreich für die Glaubwürdigkeit.
Ja, also es gibt das ein natürlich tolles auch das Spannende, Zitat von ich glaube, das war Dave Kelly, also einer der Begründer von Design Thinking, der sagte, nobody wants to run a company based on emotions and feelings, but the complete opposite is probably also not good. Oder not
oh ja, das
right,
mag ich
the
sehr.
Right solution.
Oh ja, sehr schön. Weil genau das ist es für mich auch immer. Es geht darum, beides zusammenzubringen. Na, das eine und das andere sind die Dinge, die uns im Leben ausmachen, auch als menschliche Wesen. Und weder das eine noch das andere sollte komplett ignoriert oder überbewertet werden. Ne? Und ich finde es jetzt aber auch spannend, weil so Trainerwege zu sehen, ist ja auch interessant für alle, die uns zuhören, die aus der Ecke kommen. Wie bist du von SAP zu dem gekommen, dass du heute unter anderem, ja nicht ausschließlich, aber auch Design Thinking machst?
Also eigentlich war der Weg ein anderer. Ich wollte unbedingt mit meinem Mann und mit meiner Familie in St. Peter-Ording leben.
Klar, logisch. Hä? Wie kam das?
Das war das Ziel. Also wir waren hier jahrelang im Urlaub immer wieder und irgendwann saßen wir abends so zum Abendtarif wartend in der Halle vor dem Dünentamm, also vor dem Schwimmbad hier mit der Sauna. Und da saßen so zwei ältere Männer zusammen und das muss so 2009 gewesen sein, sagte der eine zum anderen, yo, ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren hier. Und mein Mann guckt mich an und sagt, wenn wir das irgendwann mal sagen wollen, dann müssten wir jetzt so langsam drauf hinarbeiten. Und dann ist ja genau das Thema. Was machst du als jemand, der eine Konzernkarriere hinter sich gebracht hat, um an so einem Ort leben zu können?
Jo, und, absolut. Und was für ein toller Moment. Ich sehe euch da gerade so sitzen und denke so diese, weißt du, so Momente, die eigentlich so ganz trivial sind, die dann auf einmal eine unfassbare Bedeutung im Rückblick kriegen. Ja. Ne? Dieser eine Satz von dem Mann, der da dem anderen Mann etwas sagt. Geil. Ja, genau. Und was macht man dann, wenn man so eine Konzernkarriere hinter sich hat und sagt, ich will aber an einer ganz anderen Stelle in Deutschland leben, wo genau dieser Konzern definitiv nicht ist?
Genau, und wir sind auch noch ungefähr 11, 12 Jahre vor Corona, wo es normal wird, dass man im Homeoffice im Prinzip fast alles machen kann. Mhm. Ja, dann überlegt man halt, womit könnten wir an diesem Ort unseren Lebensunterhalt bestreiten? Und du bist dann ja sensibilisiert. Ich meine, ich muss dir über kreative Prozesse und Gehirnprozesse nichts sagen. Da, wo wir unsere Energie hinlenken, da trägt sie auch Früchte. Und ich bin dann durch Zufall 2011 hatte SAP eine riesengroße Design Thinking Initiative gestartet. Und damals 80 Personen für eine Woche ans Hasso-Plattner-Institut nach Berlin oder nach Potsdam gesendet. Und ich bin da eigentlich gar nicht mit großen Erwartungen hingefahren. Du kennst, wenn du in so einem großen Unternehmen bist, wirst du ja ständig auf neue Methoden ausgebildet.
Geschickt.
Und denkst dann halt, okay, jetzt gehe ich da halt auch noch hin. Und ich kam zurück von der Woche Berlin und mein Mann war so ein bisschen, du musst wissen, mein Mann ist theoretischer Physiker und er sagte damals zu mir, was haben sie denn mit dir gemacht? Haben sie das Gehirn gewaschen, ja?
Ich habe sofort Bilder. Ich sehe einen Gesichtsausdruck von ihm und einen Gesichtsausdruck von dir mit lauter Herzchen, die irgendwo rumsprühen und er denkt so, oh mein Gott, die haben mit meiner Frau irgendwas ganz Übles getan.
Ja, genau. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du, ich kann gar nicht beschreiben, was sie da mit uns gemacht haben. Ich kann dir nur sagen, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass wir hier eine Methode haben, die wirklich das mit einbezieht, was ich vermisse in der täglichen Arbeit.
Oh, schön. Sehr, sehr cooler Zugang auch zu dem Thema, ne?
Also ja. Eben auch so ein bisschen so dieses...
Dessen, ne? Ja.
Wir hatten, wenn du halt in den Bereichen arbeitest, mein Mann war damals auch bei SAP, wo wir gearbeitet haben, dann hast du halt jeden Tag wirklich viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Und ich persönlich konnte gar nicht sagen, was mir so fehlt, aber mir fehlte immer so der Bezug. Also ich bin immer gut mit Kunden gewesen. Also ich habe mich immer so als bisschen Übersetzer gesehen zwischen unseren strategischen Kunden, denn wir haben nicht mit kleinen Kunden gearbeitet. Wir haben natürlich mit großen Kunden gearbeitet, wie Procter & Gamble oder Roche oder Beiersdorf oder so, ja. Und im Umgang mit denen war es immer so, dass ich so mich so gesehen habe wie so eine Art Übersetzer zwischen diesen Leuten, die beim Kunden arbeiten und den höchst abstrahiert denkenden Physikern und Mathematikern, mit denen wir dann besprochen haben, welche Ideen der Kunden wir umsetzen oder welche Funktionalitäten, die brauchen, wir umsetzen wollen. Mhm. Und mir hat dann immer gefehlt, dass wir so diesen menschlichen Aspekt viel stärker einbeziehen. Also genau das, wo ich übersetzen musste, habe ich im Design Thinking erkannt. Und das habe ich zu meinem Mann auch gesagt. Ja. Und ich habe gesagt, mach mal so ein Training und guck dir das an, weil ich glaube, gerade für Leute, die sehr abstrakt denken, so wie du und deine Kollegen, es ist wirklich eine Methode zu verstehen, warum Dinge manchmal auch nicht funktionieren, obwohl sie technisch gut gelöst sind.
Jetzt bin ich gespannt. Hat er das gemacht?
Ja, hat er gemacht.
Und?
Kam zurück, war genauso begeistert wie ich, hat verstanden, was ich meine. Und wir haben dann halt irgendwann so nach 1-2 Jahren haben wir dann gesagt, eigentlich wäre das ja ein Trend, weil wir glauben wirklich, dass es ein Trend wird, mit dem wir uns selbstständig machen können. Also das ja, als super. Grundlage für Unternehmensberatung zu nutzen, erschien uns damals irgendwie einleuchtend.
Naja, das ist, wenn man rechnet, wenn ich richtig rechne, gerade 16 oder 15 Jahre her, da war das tatsächlich ja noch ein Begriff, wo du wahrscheinlich ganz oft erklären musstest, worum geht's hier überhaupt, ne?
Ja. Genau. Ja. Mhm. Genau. Und wir haben uns dann, wir haben 2012 gegründet, waren dann nochmal 2 Jahre etwa bei SAP, mein Mann noch länger, also der hat dann, der konnte seinen Chef überzeugen, über Remote Teilzeit aus St. Peter zu arbeiten. Bei mir war es nicht möglich. Mein Chef sagte, ein Workshop kann man nicht über Videokonferenz machen. Haha.
Nein, das wissen wir jetzt auch genau.
Aber
nein,
das konnte er damals auch nicht wissen. Das war damals einfach so, ja.
Ist so. Ja, genau.
Ja. Damals war es auch technisch, waren wir nicht so weit, ja.
Und nein, dann, die anderen ja auch nicht, ne? Genau, ja.
Und für mich war es auch im Prinzip die richtige Entscheidung. Also wenn Leute mich heute fragen, was würdest du mir empfehlen, wenn ich mich selbstständig mache, dann würde ich sagen, hey, mach's einfach ganz
oder gar nicht, oder?
Ja, ganz oder gar nicht, weil alles andere ist so ein bisschen, also zumindest bei mir jetzt nicht funktioniert. Ich habe mich dann da voll reingestürzt. Ja, und wir haben dann, klar, es ist viel Erkläraufwand, aber es waren damals eigentlich relativ viele große Unternehmen und auch mittlere Unternehmen, die schon von Design Thinking gehört hatten. Und da waren wir dann halt auf dem Markt relativ früh dran. Und haben dann in den folgenden Jahren, also es hat natürlich eine Weile gedauert, bis wir so bekannt waren, dass wir uns davon ernähren konnten.
Ja.
Aber ich würde sagen, zwischen 2016 und 2018 waren wir so viel gebucht, weil einfach das ein Riesentrend war. Jedes größere Unternehmen hatte ein Innovationslabor und haben dort Pools von Coaches gehabt. Und wir waren halt in vielen Coachpools drin. Und das hat sich dann erst wieder mit Corona ziemlich abgeschwächt. Also Corona war schon eine Zäsur, würde ich sagen.
Das glaube ich. Das ist ja auch sehr viel mit wirklich händischem Vorgehen erst einmal verbunden gewesen. Bin ich jetzt auch gleich neugierig, wie habt ihr das übersetzt dann in die virtuelle Welt? Ist das wirklich eine Grenze, wo man sagen muss, das geht tatsächlich nicht gut? Oder gab es dann Übersetzungspunkte? Aber das ist natürlich im ersten Schritt eine der Sachen gewesen, wo wahrscheinlich das Gefühl genau so da war, das geht erstmal so nicht. Ne? Vielleicht an der Stelle, bevor wir da näher reinhüpfen. Ich bin zwar nahezu sicher, dass alle unsere Hörenden eine Vorstellung davon haben, was es ist. Aber dennoch finde ich es ganz cool, wenn wir mal so einen Abgleich machen. Ne? Was haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir jetzt das Wort Design Thinking benutzen? Wenn du es so kurz du kannst erklärst, wie tust du das?
Also wenn man jetzt von der technischen Erklärung herkommt, dann kann man sagen, es ist ein Vorgehensmodell. Ich würde es nicht als Prozess oder als Methode beschreiben, sondern es ist ein Vorgehensmodell, das folgt je nach Ansatz 4 bis 8 Schritten. Ich nutze immer 6 Schritte. Ja. Und jedem Schritt ist so ein methodisches Set zugeordnet. Sodass ich im Grunde genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop mache und ich habe einen Tag Zeit, dann mache ich 3 Schritte vormittags und 3 Schritte nachmittags und kann relativ gut sagen, dass es ein Ansatz ist, der auch bei Leuten funktioniert, denen es normalerweise schwerfällt, sich auf so ein methodisches Vorgehen einzulassen. Und man hat am Ende immer ein Ergebnis, ein greifbares Ergebnis.
Ein Ergebnis zu was für einer Art von Fragen? Also wann würdest du sagen, zückst du Design Thinking als Weg?
Immer, wenn ich die Antwort noch nicht weiß. Also wir haben ja sehr häufig in Unternehmen Themenbereiche, da ist schon relativ klar, was sind die Rahmenbedingungen, wie muss diese Idee ausgestaltet werden. Man kennt vielleicht auch die Kunden schon und weiß, das ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung oder sowas. Da könnte man jetzt sagen, da ist das Design Thinking, da ist man schon mittendrin im Design Thinking, weil ich glaube, dass jedes unternehmerische Denken eine Art von Design Thinking ist. Wenn ich mit Unternehmern spreche und denen die Schritte erkläre, dann sagen die zu mir, ja, das mache ich sowieso. Ich was verstehe. Ist daran neu? Und der Name Design Thinking kommt eben daher, dass es eine Vorgehensweise ist, die von Designern dann praktisch abgeleitet wurde. Also die haben halt einfach sich mal hingesetzt und haben gesagt, wie geht der Designer normalerweise vor? Und jetzt denkt man bei Designern natürlich immer an Gestalter, aber ein Unternehmenschef, ein Geschäftsführer ist ein Gestalter seines Unternehmens, seiner Produkte.
Absolut.
Das ist ein Designer. Wir machen die Connection im Kopf nicht. Eigentlich sind das Designer. Jede Person, die irgendwas gestaltet, ist ein Designer. Ich bin als Mensch ein Designer meines Lebens.
Ich habe gerade gedacht, wenn ich als Trainerin zum Beispiel sage, also du hast ja gesagt, ich kenne die Antwort, die Lösung noch nicht. Ne? Wenn ich beispielsweise in der momentanen Situation sage, okay, so viele Zukunftsaspekte sind unfassbar schnell in der Entwicklung, Stichwort KI, Stichwort die Art, wie wir lernen, Stichwort die Entwicklung der Generationen, Stichwort wirtschaftliche Umbrüche, politische Umbrüche, whatever. Also ein Riesenfeld von Unsicherheiten. Und wenn ich mir jetzt die Frage als Trainerin stelle, zu sagen, wie stelle ich mich heute auf, damit ich in einem Jahr eine Relevanz habe auf diesem Markt, gerade aus dem Blickwinkel der Selbstständigen, ist das so eine Beispielfrage, wo du sagst, ja, super, da könntest du genau mit diesem Prozess einsteigen?
Genau.
Ah, cool.
Genau, weil ich werde mir als
Ja, sag du erstmal.
Weil ich mir, also wenn man es jetzt einmal so durchüberlegt, also als allererstes muss ich mir klar werden, was ist mein Ausgangspunkt, das ist das, was wir im Design Thinking verstehen nennen und was der erste Schritt wäre, erstmal zu erkennen, was ist eigentlich, also was finde ich vor in meinem Leben, in der Situation, in dem Unternehmen, in dem Produktentwicklungsstand. Und wenn ich ein Team habe, dann ist es eben, was ist beim Team da? Also auch zu verstehen, haben wir die gleichen Grundannahmen, haben wir denselben Wissensstand, gehen wir von der gleichen Fragestellung wirklich aus oder wie interpretieren wir diese Fragestellung? Und dann fange ich an und sammle mir alle möglichen Informationen zusammen, die ich zu dem Thema sammeln kann oder die man als Team sammeln kann. Und im dritten Schritt bündelt man diese wieder und sagt so, sind da Muster erkennbar? Sind es bestimmte Kunden, die wir da als Handlungsgrundlage verwenden können, deren Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse stehen da eigentlich dahinter? Und dann kommen eben die nächsten drei Schritte, wo man dann sagt, okay, man geht halt immer, man stellt immer wieder zu jedem Schritt ein Stück weit fest, sind wir da auf dem gleichen Weg? Haben wir dasselbe Verständnis? Gehen wir gemeinsam in die gleiche Richtung oder gehen wir vielleicht bewusst mal in unterschiedliche Richtungen? Aber man versucht sich halt immer wieder bewusst zu machen. Und dann geht man erst dann eigentlich in die tatsächliche Ideen- und Lösungsfindung. Man versucht, diese Ideen tatsächlich entweder physisch oder konzeptionell zu beschreiben. Also wir machen Prototypen und die testen wir wiederum. Also die besprechen wir wieder mit potenziellen Kunden oder so. Genau, wenn ich mir jetzt
das war die sechs Schrittigkeit, die du
das
auch meintest.
Das sind die sechs Schritte aus meiner Sicht,
das Sammeln,
genau.
Dann wieder zusammentragen und dann geht's sozusagen in die Ideenentwicklung.
Testen. Und dann also geht's wieder ist, in die, dann kannst du aber auch wieder zurückgehen.
Wieder zurückgehen, ne? Als
ins
Schleife,
Recherchieren, ins, sind wir tatsächlich noch auf dem gleichen Thema unterwegs. Und nichts anderes machen ja Teams in Unternehmen, die Produkte entwickeln. Ja. Und wenn man es jetzt auf die Situation beschreibt, die du sagst, also ich stehe als Berater zum Beispiel an einem Punkt, wo ich überlege, wie richte ich mich so aus, dass es für mich selber stimmig bleibt, aber dass ich mich mit den Trends weiterentwickle.
Ja.
Dann kann ich das eben genau so machen. Also ich wage mich halt ins Ungewisse, Und weiß eben, dass ich gegebenenfalls Schleifen immer wieder drehen muss. Weiß ich als Selbstständiger sowieso.
Wollte ich sagen, weiß ich eh, aber ich habe dadurch natürlich noch mal eine ganz andere strukturelle Vorgehensweise, wenn ich mich so einem Thema widme. Und gerade, was mir immer wieder gefällt an der Grundkonzeption des Design Thinking, dass die, ich nenne es jetzt mal Problembetrachtung, also dieses Abgleichen am Anfang, ne, haben wir wirklich dieselbe Vorstellung davon? Gehen wir derselben Fragestellung nach? Gehen wir von den gleichen faktischen Hintergründen aus und so weiter? Das ist das, was ich im unternehmerischen Alltag oft als wesentlich kürzer, als es sinnvoll ist, erlebe, so dass dann Lösungen auf noch unklare Problemlagen gesucht werden, die dann komischerweise am Ende nicht zu dem Ergebnis führen, was eigentlich angestrebt ist, weil sozusagen etwas geheilt wird oder behandelt wird, was gar nicht die eigentliche Frage war. Ja? Also nehmen wir jetzt meine Frage, die ich da so ins Feld geschmissen habe, zu sagen, okay, wie muss ich mich heute aufstellen, damit ich in einem Jahr noch eine Relevanz auf diesem Markt habe? Die ist ja erstmal, wirkt die ja super konkret für mich in meiner Welt, wenn ich die so formuliere. Aber auch die kann natürlich gechallenged werden. Ne? Was heißt denn das? Meinst du mit aufstellen, wie viele Menschen du um dich rumscharst? Meinst du mit aufstellen, welche Themen du neu hinzunimmst, loslässt? Meinst du mit aufstellen, welche Kundengruppen? Also da geht's ja schon los, selbst wenn ich es mit mir alleine mache. Und das mag ich sehr daran. Und das ist auch oft ja ein Hinderungsgrund in den Unternehmen, weil gefühlt alle so getrieben sind zeitlich auch von, wir brauchen schnelle Lösungen, wir müssen flott agieren und so weiter. Diese, ja, ich sag mal, auch fast schon kulturelle Veränderung, das wäre so einer meiner auch wieder Hypothesen zur Arbeit mit Design Thinking, wenn ein Unternehmen mehr und mehr sich diesem Prozess auch hingibt, anvertraut sozusagen, ob dadurch auch beobachtbar ist, dass sich diese Kultur ein Stück verändert, dass es legitimer wird, dass es stärker betrieben wird, zu sagen, Moment, stopp, wir müssen mal checken, haben wir hier überhaupt gerade mit den Worten das gleiche Gedankenbild, über das wir hier sprechen? Erlebst du sowas? Jetzt gleich mal so eine kleine Schleife, die ich wegdrehe vom ganz engen Thema. Aber merke gerade, das ploppt so in mir auf.
Interessanterweise wird es im Augenblick weniger.
Ach, wie interessant. Hast du eine Idee,
also meine Wahrnehmung ist, dass es weniger gewünscht wird, dass Unternehmen weniger strukturiert an ihren Aufgaben arbeiten, sondern im Augenblick ist es unfassbar stark getrieben von operativer Hektik, würde ich es nennen.
Hektik, ne? Das wäre auch meine Idee gewesen, ne? Dieses Gefühlte, der Druck ist noch höher geworden. Und dann laufen wir noch mehr Gefahr, in schnelles Action zu kommen und nicht mehr sortiert und zielgerichtet. Ja.
Genau, und das ist eigentlich schade, weil meines Erachtens braucht es gar nicht so viel. Ich habe jetzt gerade diese ersten drei, ich sage immer, es gibt so zwei Zyklen im Design Thinking. Das eine ist der Verstehensteil und das andere ist der Lösungsteil. Und ich bin überzeugt, dass wenn man den Verstehensteil einmal einigermaßen sauber gemacht hat, das ist wie so eine Torte, die sich dann so aufbaut. Also diese Tortenschichten werden immer dichter. Ich habe vielleicht unten eine Teigschicht und dann mache ich ein bisschen Sahne drauf oder kommt mal eine Teigschicht. Und ich kann, so wie es bei so einer Hochzeitstorte, wo das dann sich so verjüngt nach oben, dann setze ich immer noch mal ein bisschen was drauf. Aber ich muss nicht mehr diese ganze Basisarbeit, die unterste Tortenbodenschicht, die muss ich nicht jedes Mal machen. Ich kann ja auch davon ausgehen, dass das Unternehmen eine Kenntnis hat von Kunden, von Produkt, von Alternativen, von Materialien, was weiß ich, was alles mitspielt. Das ist ja nicht so, dass es nicht vorhanden ist. Es geht eben drum, und wir haben jetzt ja über diesen Selbstständigen gesprochen, der es für sich alleine macht. Wenn du in einem Team bist, dann hast du ja noch mehr Wissen.
Natürlich.
Und du hast ja noch mehr Grundlage.
Ja.
Die Frage ist
zusammen.
Halt.
Es könnte einfacher sein.
Du schmeißt zusammen und du einigst dich erstmal. Also ich male immer ganz gerne ein Bild so von fünf Leuten, die am Tisch sitzen und die haben so eine Sprechblase und da steht drüber, wir haben verstanden. Und dann male ich so Gedankenblasen daneben und dann hat der eine ein Quadrat im Kopf und der andere einen Kreis und der dritte ein Dreieck und immer einer ein Fragezeichen. Und der das Fragezeichen im Kopf hat, der fragt nicht, weil er denkt, ich frage einen, der es verstanden hat beim Rauslaufen aus dem Raum.
Sehr peinlich.
Und das macht
der Einzige, der das Fragezeichen hat.
Genau. Und wenn ich dieses Bild zeige, wenn ich das zeichne, das ist mittlerweile schon so mein Grundrepertoire, wenn ich in einen Raum reingehe, jetzt male ich diesen Tisch und dieses Strichmännchen drumherum. Mhm. Und die Leute gucken das an und fangen alle an zu grinsen.
Na klar, ne? Genau. Das ist dieses erkennende Grinsen, wo alle sagen, ja genau, ich bin mal der, aber ich erlebe Prozesse genauso. Ja.
Ja. Und das hat man eben im Design Thinking, dass diese...
Wird sozusagen eliminiert, in Anführungsstrichen, ne? Weil darüber
ob du es je ganz eliminieren kannst, weiß ich nicht.
Also, weil
die Welt verändert sich ja ständig. Und wenn ich aus dem Raum rausgehe, dann habe ich vielleicht schon direkt die nächste Information, die meine Wahrnehmung verändert. Aber von Zeit zu Zeit immer mal wieder innezuhalten und zu sagen, was haben wir denn eigentlich? Und dann jetzt als
spannender
Team.
Spannender Aspekt gerade, dass ich das nicht abhaken kann. Ich bin nicht fertig damit, sondern ich brauche
du bist nie fertig.
Zwischendrin immer wieder den Abgleich. Also abgesehen davon, dass ich auch gerade dachte, naja, mein Gott, selbst wenn wir jetzt anfangen über Kreis, Quadrat und so weiter, wir müssen über so viele Details reden, um das gleiche Bild zu haben. Wie dick ist der Strich? Wie lang sind die Seiten?
Genau.
Welche
Farben
steht,
hat
steht das? Genau, ist eine der Seiten unten, ist eine Spitze unten, wie steht und Farbe und blablub, ne? Und das nur mit Quadraten und Kreisen. Aber diese andere Tatsache, dass ja immer wieder neue Informationen dazu kommen, dass durch das mich selbst dann ja weiter beschäftigen, daran arbeiten und so weiter, ich einen anderen Blick darauf kriege. Und das ergibt natürlich auch wieder diese Schleifenstruktur, ne, die immer wieder iterativ das auch nochmal anguckt. Was natürlich auch wieder zu diesem erschreckenden Bild von, oh mein Gott, wie aufwendig, ja, führt, was möglicherweise davon wegtreibt. Erzähl mal, du hast schon gesagt, so ein Tag kann funktionieren, um sich so einem Prozess wirklich einmal in Gänze zu widmen. Wir gucken ja so aus zwei Richtungen. Ne? Einmal das, den Gesamtprozess tatsächlich selber zu moderieren, zu leiten. Was tut der? What's in it for me, wenn ich das jetzt höre und vielleicht denke, ich will auch mit so strahlenden Augen aus einer Weiterbildung kommen und sagen, das ist es jetzt für mich. Also gucke ich mir das vielleicht wirklich so tief an, dass ich es selber moderieren möchte. Und die zweite Blickrichtung, die wir haben, ist, gibt es Elemente davon, wo du sagst, die sind auch in anderen Trainingskonstrukten für dich sehr hilfreich, sehr leicht adaptierbar. Wenn wir jetzt erstmal aufs Erste gucken, ne? Ich will so einen ganzen Prozess begleiten. Über welche Dimensionen reden wir da? Ist ein Tag eine Minimumgeschichte? Geht das bis zu 3 Wochen? Was kann ich mir da vorstellen?
Ja, so. Also sagen wir mal so.
Sehr eine einfach zu beantwortende Frage.
Genau. Also ein Tag bringt auf jeden Fall schon mal, dass die Leute sich meistens wundern, wie viel sie an einem Tag erreichen können. Also das ist meistens abends so, ist das Erstaunen. Wow, wir haben uns auf was geeinigt, wir haben ganz anders zusammengearbeitet als sonst, wir haben vielleicht weniger Auseinandersetzungen gehabt und mehr konstruktive Diskussionen. Und in der Regel steht am Abend halt irgendwas, was sichtbar geworden ist, ja. Mhm. Und das erleben viele ja gar nicht mehr, dass irgendwas sichtbar wird, auch wenn es ein abstrakter Prozess ist oder so. Also ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, wo wir keine Ahnung, über die Finanzierung von Autos gesprochen haben, ja, unter inflationären Bedingungen oder so, ja, wenn Vertriebsorganisationen in Ländern arbeiten, die halt eine hohe Inflation haben oder so, ja, und du denkst so, wie, was gibt's jetzt da am Schluss für einen Prototypen, ja?
Ja.
Und dann stehen da auf einmal Ideen sichtbar gemacht durch Zeichnungen, durch Modelle oder so. Ja, also in dem konkreten Fall war es so, ich glaube, da hatten wir dann 10 Sparschweine da stehen und haben gesagt, okay, zwischen der Bestellung und der Lieferung haben wir zwar die und die Inflation, aber wir haben ein Modell, das jeden Monat irgendwie das verteilt wird von dieser Annahme, keine Ahnung, das lässt sich schwer darstellen, aber wir hatten wirklich so dann so 10 Sparschwellenmodelle dastehen und haben halt gesagt, so, und jetzt kommt Monat 1, jetzt kommt Monat 2 und jetzt kommt Monat 3 und so kann man sich das vorstellen, ja. Oder mein Mann hat bei SAP in einem Bereich gearbeitet, der super trocken war, und zwar Software-Sicherheit. Ja? Entwickler, der will, das jetzt mal alle weghören, ein Entwickler will alles andere, also Software-Sicherheit, das ist zwar ein wahnsinnig wichtiges Thema, ja, oder Bedienbarkeit, aber was man ja will, ist das eigentliche Problem lösen. Und der Rest, das ist so, ja, das müssen wir machen, damit wir die Qualitätsstandards halten. Aber es ist ungefähr so beliebt wie, keine Ahnung, Brokkoli bei Kindern. Und dann haben die statt, also für so eine große Veranstaltung, statt einer Vortrag, haben die gesagt, wir machen einen Raum wie so eine Geisterbahn, wo wir mal so ein bisschen illustrativ zeigen, was passiert eigentlich, wenn das nicht eingehalten wird. Und dann hatten die zum Beispiel ein Beispiel, da musste man anhand von einer Tastatur durch ein Haus, durch ein brennendes Haus navigieren, also links, rechts und so. Aber die haben gesagt, drückt die rote oder die grüne Taste. Aber alle Tasten waren grau. Jetzt haben wir Rot-Grün-Blindheit, ja?
Ja, genau. Spannende Idee. Toll.
Oder du hast auf einmal hast du eine Maske auf und du bist blind und du musst irgendwie anders erfahren, wo diese Taste ist, ja. Oder du musstest überlegen, wie du bei einem Software-Update richtig, also hat sich das Lego-Modell genommen, wo man halt zu einem Zeitpunkt zwei Dinge zusammenbringen muss und es einfach kritisch ist, das zu machen. Und die haben das praktisch in eine haptische oder in eine erlebbare Form gebracht. Und auf einmal hatte dieser Bereich, die sonst eher als unbeliebt wahrgenommen wurden, die hatten Leute Schlange stehen vor diesem Halloween-Zimmer. Mussten Nummern verteilen. Du kannst erst in 2 Stunden wiederkommen. Das ist jetzt eine Platzkarte in 2 Stunden. Was auch für die Gruppe selber eine ganz andere Erfahrung von Wirksamkeit war.
Ja, voll. Und das ist ja der Teil, der im zweiten Zyklus sozusagen passiert. Ne? Also das ist erstes Verstehen in dieser Zeit, weil das ist ja eine Verbindung, die schon auch richtig ist, zu sagen, basteln, malen, erschaffen. Ne? Also möglichst raus aus dem Kopf, rein in andere Ausdrucksformen, die dadurch Dinge möglich machen, die ich im Kopf niemals hinkriegen könnte. Ne? Wenn ich weiter brütend da sitze und mit meinem Sachverstand und meiner Logik da dran arbeiten möchte.
Und jetzt vielleicht nochmal zurück.
Ja, gerne,
diesen Prozess zu entwickeln oder diese Idee zu entwickeln mit diesem Geisterhaus für Software-Sicherheit hat einen Tag gedauert.
Oh, super. Natürlich im Design-Thinking-Prozess.
Natürlich im Design-Thinking-Prozess. Genau.
Genau, das ist ja ein schönes Beispiel. Ne? Das heißt, kann man sagen, ungefähr die Verteilung ist immer so halber Tag auf diese beiden Phasen. Einfach das.
Wenn man einen Tag macht, macht man morgens verstehen, abends. Ja. Also ich habe ja ein Buch zu dem Thema geschrieben und ich musste lachen, weil ich habe gesagt, wir brauchen... Ja, sehr gut, sehr gut. Ah. Jürgen sagte, das hattet ihr sowieso schon. Der war ja ganz überrascht, als er erfuhr, dass ich die Autorin bin, als wir uns trafen.
Süß von ihm. Er hat es wahrscheinlich auch, weil Jürgens Bibliothek ist tatsächlich ungefähr nochmal doppelt so groß wie die hier neben mir ist. Aber ich habe es jetzt auch, Design Thinking Schnellstart, was ich auch als Titel eben genau zu diesem zeitlichen Thema so relevant finde. Ne? Weil in meinem Kopf auch dieser Bias besteht, ne? Zu sagen, boah, langer Prozess, das ist aufwendig. Ne? Da muss man erstmal gucken, kriegt man das hin. Genau, und ihr hattet?
Ja, genau. Und wir hatten genau das erkannt, was du sagst. Also wir hatten das Buch zu einem Zeitpunkt, wann haben wir das geschrieben? 2017, 2018. Und wir hatten gesagt, das Problem, also aus unserer Sicht waren wir sehr häufig mit dieser Annahme konfrontiert. Ja, das ist riesig groß und kompliziert und da brauchen wir ganz viel Aufwand und ganz viele Leute und so. Und wir haben gesagt, lass es uns mal runterdampfen auf das, was ich brauche, um durch einen oder zwei Tage durchzukommen, um überhaupt mal ein Gespür zu kriegen, was ist in dem Prozess drin. Und jetzt bin ich ein großer Skeptiker, Design Thinking nur als Workshop-Methode zu sehen, ja. Aber als Einstieg hast du ja keine andere Wahl. Also du kommst immer über diesen Workshop-Einstieg. Und wir haben gesagt, es gibt ganz viele tolle Bücher auf dem Markt, auch sehr umfangreiche, die das Thema wirklich umfänglich angehen. Aber es gibt keins, das dich einfach nur einmal einigermaßen sicher durch diesen Prozess durchführt, auch wenn du ein Anfänger bist.
Ja.
Und dann haben wir das geschrieben, im Grunde genommen wie ein Kochbuch und versucht durch Illustrationen und Bilder so zu gestalten, dass es auch ansprechend ist, das zu tun, dass es anschaulich ist. Und was wir ganz häufig hören, und das war so ein bisschen meine Idee, das reinzubringen, deshalb bin ich da auch stolz drauf, war, ich habe gesagt, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber lasst uns zwei Beispielagenten reinbringen.
Ja, schön.
Weil viele Leute sagen, ja, wie teile ich es denn zeitlich auf? Und dann haben wir einfach nur, und das natürlich funktioniert das nicht immer eins zu eins, aber wir haben einfach nur gesagt, genau, im Prinzip, wenn du einen Tag hast, dann mach morgens Verstehen und mittags Lösungen. Und wenn du zwei Tage hast, dann machst du am ersten Tag Verstehen und fängst vielleicht ein bisschen mit Lösungen an. Und am zweiten Tag machst du Lösungen.
Wie schön. Also dieses, das Ganze greifbar kriegen ist ja hochrelevant. Ne? Du hast dennoch gerade gesagt, und da bin ich natürlich gedanklich auch nochmal hängen geblieben und finde es super spannend. Du sagst, es ist nicht nur eine Workshop-Methode, das ist dir wichtig. Ich habe eine Vermutung, aber sag mal, was ist es für dich? Workshop-Methode.
Also ich habe ja vorher gesagt, jetzt ich habe für mich zwei Definitionen von Design Thinking. Das eine ist dieses, ich sag mal, technische, und das andere ist, was es eigentlich bewirken kann. Und für mich ist es eigentlich wie so eine Art Betriebssystem für Teams. Und zwar immer, wenn wir, das ist das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, immer, wenn wir die Antwort nicht kennen. Also immer, wenn wir in die Ungewissheit gehen. Denn wenn wir die Antwort nicht kennen, sind wir in der Ungewissheit. Und den meisten Menschen fällt der Umgang mit Ungewissheit furchtbar schwer.
Ja, absolut.
Und im Design Thinking habe ich halt dadurch, dass ich dann immer wieder sicherstellen, sind wir am gleichen Punkt? Haben wir das gleiche Verständnis? Haben wir recherchiert? Verstehen wir, was unsere Kundenbedürfnisse sind? Haben wir dieselben?
Sicherheit.
Ja, genau, das gibt Sicherheit, dass die anderen und sich das auszusprechen oder auch sich einzugestehen, nein, wir wissen es gerade alle nicht, aber das erleichtert mich als Individuum,
wollte ich sagen,
dass
es
ich
gibt
es nicht
wieder
weiß.
Eine Sicherheit, dass ich es nicht alleine nicht weiß.
Genau.
Ganz genau. Cool. Ja, sofort fühlbar, sofort nachvollziehbar. Das heißt, es ist, ich hätte jetzt auch wieder von dem berühmten Begriff Haltung gesprochen, die aber da mitschwingt. Ich mag den Begriff Betriebssystem sehr. Das heißt, wenn ich das einmal für mich erlebt habe und diesen Nutzen spüren konnte und dann die Struktur verstehe, also ich brauche ja auch ein Verständnis, um es dann rekapitulieren zu können, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es von mir selbst sozusagen gezückt wird, ne, als Weg in dem Moment, wo ich das spüre, dass da keiner von außen mehr kommt und mir sagen muss, möchte, hey, pass auf, wir machen jetzt mal wieder einen Workshop dazu, sondern dass ich eigentlich das so im Team schon adressiere, dass ich sage, Moment, brauche ich mal kurz, ich muss mal verstehen, was ist hier eigentlich gerade los, wem geht's denn auch so und wir setzen uns daran. Ist das genauso, wie du das meinst? Ich sehe dich nicken, die anderen nicht.
Ja, genau. Und im Grunde genommen, ich wurde auch schon gefragt, wenn das jetzt, aber der Chef ist, der nicht weiß, wo es hinführt. Wenn
das
der
geht
auch
ja dann gar nicht,
da
muss der entlassen werden, weil der muss ja immer wissen, wo es hingeht. Da sind wir mal ganz klar. Ja,
ja, genau. Und dann sage ich, ja, aber das Gute ist doch zu sagen, okay, ich weiß die Antwort nicht, aber ich kenne einen
großartig.
Weg.
Ich kenne einen Prozess eben,
der
genau,
die Wahrscheinlichkeit erhöht,
ja,
dass wir das gemeinsam lösen. Und wenn wir das, und jetzt sind wir wieder bei Resilienz ja auch. Resilienz ist ja auch, wenn ich weiß, ich stand in der Vergangenheit vor ähnlich komplizierten, komplexen Problemen. Aber ich habe mit meiner Art der Problemlösungskompetenz das bewältigen können.
Genau.
Dann gehe ich mit einer anderen Zuversicht rein. Und das ist, und das, also mein Lieblingsbuch Design Thinking ist nicht mein eigenes, sondern das Buch Creative Confidence von Dave Kelly. Und Dave und Tom Kelly, glaube ich, gemeinsam. Und da sagt er eben, es geht nicht drum, diese Methoden zu können, sondern es geht drum, eine Haltung der Zuversicht zu entwickeln und zu sagen, ja, ich kenne die Antwort nicht, aber ich weiß, dass ich eine Art von Problemlösungskompetenz habe, die mir in der Vergangenheit ermöglicht hat, ähnlich schwerwiegende Aufgaben zu lösen.
Das ist ja auch Thema Selbstwirksamkeit und das kann ich ja auch als ganzes Team fühlen, dass ich wirksam bin, indem ich einen Weg habe und genauso als Führungskraft ich ermutige. Mein Spruch war natürlich super sarkastisch gemeint, ne? Mit diesem, der muss ja raus, wenn er keine Lösung hat. Ich ermutige alle Führungskräfte in diese Richtung zu denken, die es vielleicht bisher immer noch schwierig finden, ne? Weil wir sind sehr erzogen vielfach zu diesem, du musst eine Lösung haben, sonst bist du Teil des Problems, blabliblub. Das geht nicht mehr und das geht schon lange nicht mehr und das bildet diese Methode auch ab, ne? Da geht es nicht darum. Es geht sogar genau darum, dass ich keine Lösung vorgefertigt in den Prozess mit reinnehme, weil das sicherlich, also da könnten wir jetzt auch nochmal eine extra Folge machen über Risiken im Arbeiten mit diesem Vorgehen, wenn dann trotzdem da jemand sitzt, der von vornherein glaubt, die Lösung zu wissen und alles versucht dafür zu tun, dass genau die dann auch rauskommt, ist das ja super hinderlich. Da würde ich jetzt aber nicht so gerne hindenken, sondern eher, weil wir so langsam auch in Richtung Ende schwenken müssten von der Gesamtzeit her. Was mich noch interessiert, die Idee zu sagen, gibt es
Elemente?
Genau, Elemente ist ein viel schöneres Wort. Ja, genau, da habe ich mich gerade so gerungen, weil Methoden ist es nicht nur, ist ja nicht nur das Tool, sondern gibt es andere Dinge, kleine Einheiten davon, wo du sagst, du, die sind in jedem Training für mich relevant, passend, hilfreich, empfehlenswert.
Es gibt drei Dinge. Ich liebe ja immer so drei.
Wunderbar. Ich liebe auch schon den Anfang des Satzes. Ja. Es gibt drei Dinge. Jawohl, ja damit.
Also was, wenn wir ganz basic sind, dann ist es die, was ich liebe, ist, dass man erst schreibt und dann spricht. Das ist auch eine Empfehlung, die ich gebe. Und das kann man immer machen. Ja. Das kann man auch machen, immer. Wenn man nur in einem Meeting ist, kann man auch mal sagen, hey, bevor jetzt einer anfängt zu reden, schreib mal jeder auf seinen Zettel und wir zeigen uns nachher die Zettel gemeinsam.
Super.
Es entsteht eine ganz andere Varianz an Antworten.
Genau, ich unterstütze +1, +2, +3, +4, weil auch eben Introvertierte mitgenommen werden, weil ich selber vorher anders mich damit beschäftige, weil ich bei dem bleibe, was ich gedacht habe und mich nicht zu schnell mitreißen lasse in die Schienen, die andere Aussagen vorgeben. Noch ein Grund für dich?
Nö, aber noch ein zweites, in noch Punkt 2 und 3.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir klar. Die sind noch offen.
Elemente 2 und 3 sind noch offen.
Kommen
nee,
wir
aber
zu
genau.
Punkt 2.
Ja, genau. Punkt 2 wäre, und ich weiß, dass es bei vielen das unbeliebteste Tool im Design Thinking ist, sind Personas.
Ja, ein Stichwort, was ich auch viel damit verbinde, was ich tatsächlich mittlerweile durch KI auch ganz interessant lösbar oder zumindest unterstützbar finde. Aber warum unbeliebteste? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Weil ganz viele Menschen sich schwer damit tun. Also ich mache Personas immer mit Hilfe von so einem Profilfragebogen. Ja. Ich sage erst mal, wie heißt die Person, was macht die, was sind die Hobbys und so weiter. Damit wir überhaupt mal wissen, sprechen wir über die gleiche Person. Und dann lasse ich die eine Empathie-Karte erstellen, so eine Empathy-Map. Wo man so, was sagt die Person, was tut sie, was denkt sie und was fühlt sie. Und schon da stelle ich oft fest, dass die Leute sagen, ja, was sagt so eine Person wohl? Und dann sage ich, naja, wenn sie mit dem Kunden sprechen würden über ihre Fragestellung, was würde die Person sagen? Schon das ist ein bisschen verunsichernd für viele, weil so dieses, habe ich wirklich gut hingehört, weiß ich es wirklich, bringt es jetzt was, sich das auf eine Person zu projizieren? Noch schwieriger, was tut die? Um Gottes Willen, was tut die? Da sage ich, ja, zieht die ein Excel-Sheet raus oder geht die ins Internet und googelt oder holt die irgendwas aus dem Schrank oder, keine Ahnung, kratzt sich an der Nase, weil sie gar nicht weiß, was sie jetzt tun soll. Und das ist ja das Offensichtliche, was wir beobachten und hören können. Aber deshalb liebe ich die Persona und diese Empathy-Map, weil wenn jemand das einmal gemacht hat, dann hört er in Zukunft besser zu. Dann überlegt er, was würde ich da reinschreiben?
Ja, ne?
Und sie sehen Dinge auf einmal. Genau.
Voll. Ja.
Und dann kommen wir ins Denken und Fühlen. Und auch da, das sind wir ja im Feld der Annahmen und der Vermutungen. Natürlich wissen wir nicht, was jemand denkt oder fühlt. Aber allein darüber nachzudenken. Und ich erzähle dann immer gerne von meiner besten Freundin Katrin, die Floristin ist und die für mich das eigentlich ständig intuitiv tut. Die hört mir zu, die guckt mich an und dann sagt sie nach einer Weile, oh du Mensch Inga, wenn ich das so höre, dann wird's mir jetzt so und so gehen an deiner Stelle. Da würde ich jetzt denken XY. Und was macht sie? Sie trifft eine Annahme.
Genau.
Sie stellt mir die Frage und dadurch, dass sie mir die Frage stellt, eröffnet sie mir die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen oder zu erklären.
Ja, toll.
Und schön. Das liebe ich an Persona und Empathy-Karten. Ja. Ja? Und das zu lernen, einfach nur, um, so wie du sagst, Toll. Einfach nur, um das Gespür zu schärfen.
Da habe ich auch sofort zwei ergänzende, unterstützende Gedanken. Das eine ist dieses Thema Spiegeln, was wir sehr favorisieren als kommunikatives Mittel. Ne? Ich spiegel dir eben genau aufgrund meiner Annahme Ideen, wie denkst du gerade, wie geht's dir gerade? Ja, das welches Gefühl steckt bei dir hinten dran? Und auch da sehe ich Menschen häufig in absolutem Struggle, weil sie gar keine Idee haben, was könnte das für ein Wort sein, was für das steht, was der Mensch fühlt. Und das übe ich damit. Das finde ich eine super Brücke. Also wann kann ich das brauchen? Und ich arbeite ja viel mit Seminarschauspielern, wo dann viel gefragt wird, ne, wie verhält sich diese andere Person? Und da wird auch den Menschen ganz oft deutlich, wie wenig sie das beantworten können. Und dieses Bewusstsein, mehr zu gucken, mehr zuzulassen, mit der Achtsamkeit wirklich beim anderen zu sein, kann ich sofort spüren. Wie cool. Punkt Nummer 3.
Fehlt noch eins. Tada. Das Dritte, was ich persönlich, und man mag es nicht glauben nach diesem Gespräch, wo ich dich ständig, ja, ich will was sagen, ich will was sagen.
Habe ich gar nicht so empfunden.
Hast du nicht so empfunden? Okay, gut.
Nein, gar nicht. Alles gut.
Und das Problem, in Anführungszeichen, hatten wir gerade auch nicht. Aber auch mal Stille auszuhalten oder selber mal nichts zu sagen. Das ist so ein Punkt, der mir das sehr bewusst wurde, weil ich ja in dem Prozess viel auch beobachte. Ich sage oft, ich gucke den Leuten beim Arbeiten zu. Und das ist auch, was ich ganz häufig dann nachher den Führungskräften nach so einem Workshop, wenn sie dabei sind, an die Hand gebe, sage ich, oder was ich ihnen vorher auch schon sage, versuch mal, dich rauszuhalten, mal nichts zu sagen, mal nur zuzuhören, was die anderen sagen. Ja. Und für mich als Moderatorin, ich habe wirklich gelernt, diese Stille auszuhalten, die manchmal entsteht, auch in Gesprächen.
Toll. Das habe ich damit überhaupt nicht verbunden, dass das dann auch ein Lernfeld sein kann. Erschließt sich mir aber auch gleich eben in der Rolle derer, die den Prozess begleitet, wirklich laufen zu lassen und zuzulassen, dass ich eben weder korrigieren noch interpretieren noch sonst irgendwie reingehe, sondern tatsächlich in der begleitenden, das Raumhalten hast du vorhin erwähnt, ja, was für mich immer so ein schöner Begriff ist, ne? Genau in dieser Rolle zu sein, was eben nicht mit verbalem Reingehen verbunden ist, ja, sondern mit einer inneren Haltung, einem, was der Körper wahrscheinlich auch dann sehr stützt, aber was wir nicht bewusst steuern, also wo du wahrscheinlich nicht überlegst, was machst du jetzt mit der Augenbraue rechts und mit der links, sondern das ist eine Ausstrahlung, die sagt, okay, das ist jetzt hier alles genau richtig und kann genau jetzt stattfinden. Und geht mal aufeinander und miteinander und nicht mit mir. Ich bin da im Moment nur am Rand. Cool.
Ja.
Toller Aspekt. Schön. Drei ganz praktische Sachen, die ich reinnehmen kann. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bei Punkt 2 muss es gar nicht die ganze Persona sein, sondern auch allein zum Beispiel mal über so eine Empathy Map nachzudenken. An welchen Stellen nehme ich die mit in mein Training rein, wenn es zum Beispiel bei Konflikten drum geht, mein Gesprächspartner mal bisschen näher zu beleuchten, also mein Konfliktpartner, meine Konfliktpartnerin. Cool. Sehr toll. Inga, ich will weitermachen, aber ich fürchte, ein Blick auf die Uhrzeit sagt mir, wir sollten jetzt leider aufhören. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das hat erstens riesigen Spaß gemacht und mir zweitens aber auch nochmal wirklich ein Bild gegeben, was ich so vorher nicht hätte formulieren können zu Design Thinking, obwohl ich das schon sehr lange auch immer wieder kenne und mir begegnet ist. Und eins, was bei mir auch wieder sehr viel Lust geschürt hat, gerade diese Haltung als Betriebssystem innerhalb eines Teams, da wieder mehr Blick drauf zu lenken. Wo ist das da, wo ist das nicht da und wo kann das genau auch durch diese Arbeitsweise nochmal reingebracht oder bestärkt werden? Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war richtig schön. Hat Spaß gemacht.
Sehr cool.
Liebe Grüße an Jürgen.
Das mache ich sehr gerne, genau, der leider heute nicht mit dabei sein konnte in der Aufnahme und der das mit Sicherheit bereut und vielleicht auch mit dir dann nochmal eine eigene macht, wer weiß.
Ja, oder er will ja, ihr wollt ja beide mit mir auch eine Folge noch Leadership Kino Podcast aufnehmen.
Das ist die andere Runde, da sind wir dann deine Gäste, ganz genau. Ja. Sehr schön. Alles Liebe für dich und bis ganz, ganz bald. Danke.
Für dich auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.